Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Kaffeestunde Gin mit Anna und Imke.
Yeah. Hallo.
Hallo.
Das ist eine Premiere heute.
Ja, das stimmt.
Wir machen das zum ersten Mal bei mir zu Hause.
Mhm. Das heißt, wir werden weder meinen DHL-Mann klingeln hören, noch
den Staubsauger.
Ja, noch die Kaffeemaschine.
Aber dafür vielleicht meine Geschirrspülmaschine, die nämlich noch läuft und die piept immer. Ah, und dein Laptop.
Ah, siehst du? Kann man mal gleich sehen.
Kannst du mal gleich hier auf
Airplane. Ist, ich wollte mich nur ein bisschen in den Vordergrund spielen, damit ein bisschen was so ist wie sonst bei mir.
Ja, mache ich mal. Ich hoffe, die Akustik ist gut, jedenfalls.
Ja, wir haben jetzt eben nur mal so gemacht, so Test. So ist es jetzt.
Sag mal, Anna, was ist für dich eigentlich Heimat?
Gute Frage. Ja, da wollen wir nämlich heute ein bisschen drüber sprechen. Ja. Über Heimatgefühle. Was definiert man als Heimat? Was bedeutet das eigentlich? Was gehört dazu? Was definiert das so für einen selbst eigentlich in erster Linie? Und dann weiß ich nicht, kann man so einen Heimatbegriff überhaupt... Also klar kann man es im Duden nachschlagen, aber...
Das hätten wir jetzt natürlich mal machen können vorher.
Kann ich dir sagen, was da steht?
Was denn?
Da steht bestimmt der Ort deiner Geburt und Herkunft oder Aufwachsen oder so. Sowas wird da stehen, Heimat.
Wahrscheinlich.
Aber es ist natürlich noch viel komplexer. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so auf einen Schlag beantworten. Also, obwohl doch, also ich kann schon sagen, Heimat als Ort ist definitiv meine Geburtsstadt und wo ich aufgewachsen bin, Koblenz.
Mhm.
Aber das ist nicht alles. Also da habe ich definitiv Heimatgefühle, wenn ich nach Hause komme. Und das sind so diese vertrauten, die Landschaft ganz doll bei mir. Orte, an die man gehen kann, wo man diese ganzen Erinnerungen hat. Als ich das letzte Mal dort war mit meinen Kindern, waren die dann schon genervt, weil ich immer gesagt habe, ja, und hier haben wir immer das und das und hier war früher ne und so. Das ist bestimmt Heimat. Aber es ist auch noch viel mehr. Also bei mir ist es definitiv auch nicht nur auf meine Heimatstadt beschränkt, sondern erschreckt sich aufs ganze Rheinland. Also ich stelle immer wieder fest, je älter ich werde, dass ich mega sentimental bin, auch wenn es um diese Landschaft geht. Mir fehlt der Rhein so oft. Also seit ich in Berlin bin, der Rhein ist ja schon ein Strom, muss man sagen. Ist ja schon echt ein gigantischer Fluss. Und als ich nach Berlin kam, dachte ich mir, na gut, Hauptsache ein Fluss. Und dann habe ich mir die Spree angeguckt und dachte, euer Ernst?
Ich kenne das Gefühl. Bei mir ist es die Nordsee.
Ja gut, okay. Gegen die Nordsee kann die Spree, kann auch da rein nach Hause gehen.
Nee.
Aber das ist so, also da stelle ich immer fest, dass diese Landschaft, das berührt mich richtig. Und dann frage ich mich immer, ist das so Alterssentimentalität? Wird das wichtiger, wenn man älter wird? Wenn man jünger ist, will man ja eher weg und raus und was anderes sehen, aber...
Man hat natürlich auch immer mehr, auf das man zurückblicken kann mit der Zeit.
Ja,
ich werde auch immer ganz melancholisch. Also wenn wir an der Küste ankommen und ich diese salzige Luft rieche, das ist auch nochmal ganz besonders. Also Meer insgesamt mag ich gern, aber wenn ich an der Nordsee bin, das ist nochmal so ein ganz besonderer Geruch, den das hat. Dann habe ich auch das. Oder wenn wir nach Norderney fahren, wenn wir von der Fähre runterfahren... Ja. Und dann auf die Insel kommen und dann diese Geräusche, dieser Duft und diese Landschaft, dann bin ich gleich so...
Also ich habe das auch ganz krass, also ich habe das mit der Landschaft, also bei mir ist es ganz klar das Rhein, also Mittelrhein, Rheintal. Und also ich bin ja in Koblenz geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, dann habe ich in Bonn studiert und dann war ich immer super viel in Köln. Und das ist eigentlich meine Strecke. Ich bin ganz viel mit dem Zug zur Uni gefahren und zurück und zur Arbeit und zurück und... Solche Sachen. Und diese Strecke am Rhein, das ist sowas, was mich, da könnte ich heulen. Also das hört sich jetzt so übertrieben an, aber das ist wirklich so, es ist wie so ein Bild, was mit diesem Gefühl verbunden ist und das ist so ganz tief in mir verankert.
Lustig.
Ja, das habe ich ganz extrem. Und ich habe es auch mit der, es gibt eine Strecke von Bonn nach Köln mit dem Auto, fährt man über die 555, das ist eine Autobahn, die ist nur da. Das ist nur dieses Stück zwischen Bonn und Köln. Und da kommst du, irgendwann fährt man ab, je nachdem, wo man abfährt, so kommt man eben über die Deutzer Seite sozusagen, fährt man auf Köln zu. Und dann gibt es so eine Kurve, ich nehme an, dass es die noch genauso gibt, ich bin da lange nicht gefahren, und dann siehst du von Weitem den Dom. Dann habe ich das Gefühl auch. Das ist doch verrückt, oder? Also das ist doch wie, das ist wirklich der Ort, also da ist es tatsächlich so der Ort und diese Landschaft, natürlich Dinge, die man damit verbindet, die man da erlebt hat und so.
Ich kenne das Gefühl auch, bei mir ist es nicht so sehr die Landschaft, also zum Beispiel habe ich das immer bei Hamburg, wir haben ja lange auch in Hamburg gelebt Und wenn ich mit der Bahn durch Hamburg fahre und die Bahn dann über die Brücke fährt, über die Alsterbrücke, rüber vom Hauptbahnhof zum Dammtorbahnhof, und dann siehst du auf die Binnenalster und siehst das Rathaus. Mhm. Da habe ich auch immer so richtig so, oh, Hamburg, warum wohne ich hier nicht mehr?
Ja, wobei, das ist nämlich jetzt genau der interessante Aspekt, wenn ich darüber nachdenke. Also ich kenne ja auch Leute, die nach wie vor da sind, also in der Ecke oder tatsächlich in der Stadt, also auch in meiner Heimatstadt, Geburtsstadt, dann bin ich wieder raus. Ich möchte da nicht mehr leben. Also zumindest nicht in Koblenz, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich freue mich immer total, wenn ich da bin und wenn ich da hinkomme. Aber, und dann ist es schon wieder die Erweiterung des Begriffs Heimat. Für mich ist natürlich Heimat, wo mein Leben ist. Ne? Und ich bin hier. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in Berlin, seit fast 16 Jahren. Und habe hier meine Kinder bekommen. Also gut, die Große nicht, die ist noch in Bonn geboren. Aber dann sind wir 6 Wochen später umgezogen. Also ich habe sie hier großgezogen, die 2 Kleinen sind hier geboren. Ich bin hier auch total verwurzelt inzwischen und liebe die Stadt. Also das ist gar keine Frage. Das ist für mich natürlich nach Hause kommen und dieses Gefühl.
Ja klar, das geht mir natürlich auch so.
Und das hängt mit den Personen zusammen und mit den Dingen, die man dann wiederum hier erlebt
Home
hat.
Home is where your heart is.
Ah, siehst du? Noch eine Definition, ja klar. Ja,
also wir sind auch, wir haben letztens mal nachgerechnet, dass dieser Ort hier, also diese Wohnung auch, in der wir jetzt leben, für uns beide die Wohnung ist, also für meinen Mann und mich, in der wir am längsten gelebt haben in unserem Leben, am Stück. Weil wir beide oft umgezogen sind, auch als Kinder.
Mhm.
Und das ist wirklich der Ort, an dem ich am längsten lebe. 9 Jahre sind wir jetzt hier. Und deswegen hängt hier natürlich auch viel dran, also das ist schon klar.
Mhm.
Aber so Heimatgefühle, alle Stufen oder Etappen, die ich so in meinem Leben hatte, lösen diese Heimatgefühle bei mir schon aus. Außer Frankfurt, das ist jetzt nicht mehr so. Da war ich aber auch lange nicht. Vielleicht würde das auch passieren. Da war ich 3,5 Jahre.
Ob das so einen Unterschied macht bei mir. Also Berlin.
Was ist mit deiner Schulter? Meine
Schulter ist aua, Entschuldigung.
Hast du dich verrenkt?
Ja,
soll ich dich massieren?
Ja, ja genau, massiere mich doch mal ein bisschen nebenher. Ich weiß gar nicht, also ich habe so dieses ganz heftige Heimatgefühl habe ich wirklich ganz krass, also als Stadt habe ich das total in Koblenz, ne, so als meine Heimatstadt. Und ich habe es mehr in Koblenz und dann ist Bonn, Köln, das ist eigentlich so eins, obwohl ich in Köln nie gewohnt habe, ne?
Ja.
Trotzdem würde ich das so zusammenfassen. Aber du hast
einfach viel Zeit verbracht und viele lustige Dinge erlebt wahrscheinlich.
Ja, sehr viele, sehr viele schöne Dinge habe ich da erlebt.
Also mein großes Heimatgefühl gilt natürlich auch meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Oldenburg.
Mhm.
Ich bin zwar in Ostfriesland geboren, aber wir sind da nicht lange geblieben und sind dann hauptsächlich in Oldenburg gewesen. Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend dort verbracht.
Mhm.
Und meine Familie lebt da auch immer noch, also meine Eltern und Schwiegereltern. Und ich bin auch mit einem Oldenburger verheiratet. Das heißt, wir haben beide diesen Bezug. Und das ist natürlich auch, also zum Beispiel jetzt gerade dieses Wochenende ist Stadtfest in Oldenburg. Und meine Schwester schrieb irgendwie gestern so, ich gehe jetzt aufs Stadtfest. Und der Donnerstag ist eigentlich immer der beste Abend. Mein Mann und ich sind auch auf dem Stadtfest zusammengekommen vor 24 Jahren.
Krass.
Und deswegen, da habe ich auch gedacht, oh, jetzt ist Stadtfest und ich bin nicht da. Ich war schon so lange nicht mehr auf dem Stadtfest, weil das irgendwie jetzt, es fällt immer schon wieder in die Schulzeit bei uns meistens.
Ja, das ist bei mir so mit Karneval. Also Karneval ist natürlich, wenn man im Rheinland groß, also klar, man hasst es oder man liebt es. Und ich weiß, dass man in Berlin und überhaupt auch und in Norddeutschland auch das gar nicht nachvollziehen kann. Aber es ist tatsächlich so, ich bin mit Karneval groß geworden, weil auch Koblenz ist natürlich als, ne, also es geht ja bis, ich sag mal so, ich sag mal etwas großzügig Mainz und so weiter. Ja, ja, das ist auch Karneval. Das ist aber
ganz großzügig, du.
Ja, ist so gleich wieder vorbei. Selbst wenn die sagen Fasching, das giltet alles nicht. Nein, Quatsch.
Und also, hello.
Ja, nee, pfui.
Aua.
Pfui, pfui. Nein, aber ich bin eben mit Karneval groß geworden und meine Mutter ist ja nun auch Rheinländerin. Die kommt aus Ahrweiler und da gibt es auch viele solche, also gibt es natürlich auch eine Karnevalstradition und auch noch andere Dinge, die mich auch mitgeprägt haben. Aber dieses Karnevalfeiern gehört bei uns immer dazu. Und natürlich haben wir das auch, also dann gab es mal so eine kurze Phase, wo einem Verkleiden so ein bisschen peinlich war, vielleicht so 13, 12, 13, 14. Aber dann war es auch schon wieder vorbei und dann haben wir wieder voll losgelegt. Wenn du da drin so sozialisiert bist, dann machst du es halt, nimmst du es halt auch voll mit. Und ich muss sagen, dass diese Art zu feiern, was so eine Mischung aus Volksfeststimmung und ja, so dieses total ausgelassene Alberne, was dem Karneval ja auch, also was zur Karnevalsdefinition so dazugehört, jedenfalls am Rheinland,
ja,
ist ja woanders anders. Das ist schon toll. Also das ist schon so eine Phase, die mich total geprägt hat, wenn du dann so anfängst, selber irgendwie loszuziehen. Und nein, ich sag für alle, die zuhören, die damit gar keine Erfahrung haben, es geht nicht um den Sitzungskarneval, den man im Fernsehen sieht. Der ist vollkommen egal. Um den Straßenkarneval, genau. Sondern dass du halt losgehst mit Leuten und also es gibt überall Musik, es gibt überall, es ist schon toll. Also es war schon immer eine mega alberne, tolle, lustige Stimmung auch. Und in Bonn ist es natürlich auch extrem. Also meine ganze Studienzeit war auch sehr karnevalslastig.
Ja, ihr feiert ja irgendwie dann auch schon ab November.
Ja, genau. Elfter geht jeweils die neue Saison los. Und dann geht das richtig los. Und das war für mich ganz schlimm, als wir nach Berlin gezogen sind. Also als die Kinder noch nicht in der Schule waren, bin ich wirklich immer Karneval nach Hause gefahren. Und habe auch meine große Tochter, die ist da, die habe ich immer mitgeschleift. Also natürlich nicht zum Saufen, ne? Aber auf die Umzüge. Es gibt ja da nicht nur einen Rosenmontagszug, den man so kennt, sondern es gibt ja in jedem Stadtteil nochmal kleine Umzüge. Und dann habe ich die da überall mit hingeschleift. Also die ist da auch so ein bisschen
sozialisiert. Ich hab auch so witzige Kindheitserinnerungen an diese Rosenmontagsumzüge, weil das meine Eltern waren sehr streng mit Fernsehen. Ich durfte eigentlich tagsüber nie Fernsehen.
Mhm.
Und Rosenmontag war der einzige Tag, da kam ich aus der Schule, da lief bei uns der Fernseher im Wohnzimmer.
Die sind heimliche Karnevalisten gewesen.
Meine Mutter wahrscheinlich. Die hat immer den Rosenmontagsumzug sich angeguckt.
Inge, warum war das so? Das interessiert mich. Aber das, also ich, und das war für mich ganz schlimm, also dieses, dass man da nicht mehr hinfahren konnte, weil das niemals, niemals mehr ging, seit die Kinder irgendwie in der Schule sind. Und ich rede, glaube ich, seit 10 Jahren, dass ich sage, so, nächstes Jahr nehme ich die aus der Schule, Rosenmontag, ist mir scheißegal. Die müssen das mal sehen. Und ich habe jedes Jahr so schlimmes Heimweh, wenn Rosenmontag ist, also wenn Karneval, wenn richtig ein Abschwerdonnerstag. Und ich habe eine Freundin in Berlin, die kommt auch aus dem Rheinland und ist mit einem Berliner verheiratet, hat damit ewig gehadert. Also noch schlimmer als ich eigentlich, mit Heimweh und so. Und die muss ja auch ganz normal hier arbeiten und hat natürlich Rosenmontag kein Frei und nichts, hat auch Kinder in der Schule hier. Und wir schreiben uns dann auch immer irgendwelche Nachrichten und sie sagt dann immer so, ich sitze da und gucke einen Rosenmontagszug, mach bloß nicht einen WDR an, dann musst du weinen und so. Und wir machen seit dem ersten oder zweiten Jahr in Berlin, machen wir immer Rosenmontag bei uns zu Hause.
Ich weiß, ich war auch schon ein paar Mal eingeladen, ja, aber ich habe immer
ist nicht schlimm,
weil ich mich nicht so gerne ist verkleide. Nicht,
musst du nicht.
Aber wer weiß, vielleicht muss ich meinem Herzen mal einen Druck geben.
Es ist schon sehr speziell. Ich glaube schon, dass man...
Du hast mich dann aber auch gar nicht mehr eingeladen, die letzten
Jahre. Ich meine das aber auch. Ich kann das voll akzeptieren, wenn Leute da nichts mit der Mutter... Nee, und dann machen wir immer diese Exilanten-Party. Also rheinischer Karneval bei uns. Unsere Nachbarn sind wahrscheinlich, denken immer so, oh, die Irren kommen wieder alle zu Besuch, weil dann kommen die natürlich alle verkleidet. Und dann feiern wir Rosenmontag und dann gibt es natürlich entsprechend kölsches Liedgut und Karnevalsessen und Trinken. Und
was isst man denn dann so traditionell?
Du musst fettige Sachen essen, damit also du so viel trinken kannst.
So, also sowas das, wie Berliner auch?
Nee, nicht unbedingt süß. Also eigentlich würdest du im Straßenkarneval, also ich sag mal so.
Pfannkuchen.
Als junge Menschen, als wir losgingen, um möglichst viel zu trinken, hatten wir als Proviant immer ernsthaft Fleischwurstwürfel und Käsewürfel dabei.
Mhm.
Du brauchst ja eine Grundlage, wenn du immer... Ja. Kölsch und einen Schnaps trinkst und so, dann brauchst du, das machst du halt nicht lange mit. Und wenn du donnerstags, also schwer donnerstags, früh losgehst, was man nämlich so macht, also wir haben uns immer zum Verkleiden irgendwo getroffen, dann haben wir schon mal mit dem Sektfrühstück angefangen und dann sind wir los. Und dann gehst du durch die Kneipen, also in Köln, und dann trinkst du natürlich überall und singst und Hallöchen und da, 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 da und so. Und da musst du schon gucken, wie du es machst, damit du nicht um 16 Uhr schon volltrunken und leider nach Hause musst.
Eine solide Grundlage.
Genau. Und es gibt bei uns immer, also es gibt natürlich auch richtig ungesunde Sachen, also Chips und so ein Zeug. Und ich mache aber immer so ein bisschen fürs gute Gewissen, dann mache ich noch eine Gemüseplatte und Dips. Und dann gibt es immer Chili con Carne.
Ah, okay.
Also jetzt auf eurem Fest. Und sonst Buletten übrigens natürlich.
Aber was ist denn der...
Das heißt
der
auch übrigens nur in Berlin Buletten in Köln. Das hat Frikadellchen.
Frikadellchen?
Ja.
Sicher. Das heißt Frikadellen, ne?
Ja. Jedenfalls, letzter Satz dazu. Ich habe dann immer ganz schlimm Heimweh. Und dann stehe ich in der Küche montags und mache dieses Essen für unsere Rosenmontagsparty
und abends. In den,
und höre meine Köln-Playliste und weine ins Hackfleisch. Und die Kinder sind immer ganz, also so, weinen, ich schluchze jetzt nicht, aber ich bin dann schon sehr emotional. Dann kommen die Kinder immer, dann legt mir immer ein Kind so eine Hand auf den Arm und sagt, Mama, weinst du? Und ich sage dann immer, nein,
das sind die Zwiebeln.
Die Zwiebeln oder das Chili. Ja, genau. Also dann
aber eure Kinder, die verkleiden sich auch dann richtig gerne.
Ja. Total.
Haben schon Tage vorher Pläne, was sie für ein Kostüm oder Monat.
Das Problem ist, dass das natürlich hier überhaupt nicht gefeiert wird. Also früher sind wir mit denen auch immer, sonntags gibt es ja hier in Berlin tatsächlich einen Karnevalsumzug.
Ach, echt?
In West-Berlin, der ist aber ziemlich
Sonntag.
Frustrierend.
Ja, wahrscheinlich so wie in Oldenburg, da ist der dauert ungefähr 3 Minuten und fliegen so 5 Bonbons durch die Luft.
Nee, ich glaube, so,
was war das denn jetzt?
Ich glaube, nee, die geben sich schon Mühe. Es gibt auch in Berlin Karnevalsvereine und sowas. Aber erstens mal bin ich schon immer raus, wenn die rufen Berlin, hi ho oder so, Berlin, hi ho. Also ganz komischen, also so wie halt Kölle Alaf, aber irgendwie klingt das, dann denke ich immer schon so, na gut, also so. Und dann, also, aber es ist halt einfach, also ich glaube, für nicht rheinländischen Boden ist das schon ganz gut. Aber also für, wenn du aus dem Rheinland kommst, denkst du so, na gut. Also für die Kinder war das immer ganz nett, aber wir gehen da inzwischen nicht mehr hin.
Umzüge können auch ganz nett sein. Bei uns gab es tatsächlich auch immer einen Umzug in Oldenburg. Wir haben nämlich immer Anfang Oktober den Kramermarkt. Das ist ein richtiger Jahrmarkt mit Fahrgeschäften. Und da gibt es dann immer, wenn der losgeht, einen Umzug, der durch die ganze Innenstadt bis zu diesem Festgelände geht. Und das fand ich als Kind immer ganz toll. Da haben die dann auch mit Bonbons geworfen. Und es war natürlich dann ganz wichtig, dass man besonders viel Bonbons...
Ja, das sind so die Aspekte, die man als Kind dann gut findet, Verkleiden und Bonbons.
Aber diese Kramermarktszeit, das ist auch so ein Heimatding für mich. Mhm. Ich war ja jetzt schon ewig nicht mehr da. Das war immer, ist eben, wie gesagt, immer Anfang Oktober. Und ich habe Anfang Oktober auch Geburtstag. Und da gab es dann auch immer so typische Dinge zu essen, wie zum Beispiel Berliner, die ja hier in Berlin Pfannkuchen heißen, oder gebrannte Mandeln. Mhm. Und dieser Geruch, auch dieser Buden auf Jahrmärkten mit so diesen Zuckerwatte und diese süßen, karamellisierten Düfte, das ist sofort, da muss ich immer sofort an diese Kramermarktszeit und an meinen Geburtstag denken. Meistens habe ich dann auch noch irgendwelche neuen Klamotten bekommen zum Geburtstag, die ich dann da ausgeführt habe. Und das war dann so, schon als Kind so, dass wir da immer hingegangen sind. Meine Mutter hat dann auch traditionell immer einen Abend, waren die mit so Freunden da, dann hat sie mir immer gebrannte Mandeln mitgebracht. Und wenn ich dann morgens aufwachte, hing an meinem Fußende ein Heißluftballon. Den hat sie dann da dran geknotet. Mhm. Und später als Jugendliche sind wir natürlich dann immer auch da in größeren Gruppen drüber. Und dann hing man so beim Autoscooter rum.
Ganz, ja, ja, ganz cool. Genau. Sowas gibt es natürlich im Rheinland auch. Dann halt so Kirmes und also, ne?
Ja.
Also das sind ja auch ganz oft kirchliche Feste dann gewesen. Also klar, Kirchmess, ne? Ist ja klar. Dann gab es das
bei uns. Ich weiß gar nicht, warum bei uns der Kramermarkt, also das war ursprünglich, glaube ich, ein richtiger Markt mal, also wo Waren verkauft wurden, der dann immer mehr zu so einem Jahrmarkt mutiert ist.
Ja, aber das, also genau, um auf unser Thema zurückzukommen, das ist für mich definitiv auch Heimat. Da würde ich jetzt so weit gehen zu sagen, dass das kulturelle Heimat ist, auf jeden Fall.
Ja.
Und Sprache.
Traditionelle und kulturelle.
Ja, und es ist auch Sprache dann bei mir, das hängt ja zusammen. Also dieser ganze kölsche speziell Karneval oder rheinische Karneval, ich bin sowieso so sprachaffin und habe... und der Koblenzer, also die Koblenzer Mundart ist scheußlich. Also das ist wirklich kein schöner Dialekt, aber ich kann es. Und ich mag es auch. Also es ist für mich auch Heimat. Also das ist auch sowas, wenn ich mit meinem Bruder zum Beispiel zusammen bin, dann reden wir so, nicht weil wir wirklich so reden, weil meine Eltern immer sehr darauf geachtet haben, auch dass wir, also meine Mutter hat ein ganz gestochenes Hochdeutsch gesprochen, aber wenn sie mit ihren Schwestern telefoniert hat oder mit denen zusammen war, dann ist sie auch in diesen rheinischen Singsang verfallen, so ein bisschen. Und mein Vater, der ist ja gar nicht deutscher Muttersprachler, dadurch hatte der, und der hat kaum einen Akzent, dadurch kam da ja nicht noch irgendeine Mundart oder ein Dialekt dazu. Aber wenn mein Bruder, wenn wir miteinander sprechen, dann machen wir das so aus Quatsch. Aber das ist ja auch so eine Art von Heimat, dass diese Sprache, die wir beide teilen, meine Schwester auch, aber nicht so doll, dann ist das natürlich auch irgendwie so eine Art von Heimat. Ne? Und das Rheinische, also das Kölsche, Bönsche, Kölsche, für mich auch total. Und ich liebe auch diese Musik. Also ich liebe Lieder von Blackfüß und Höhnern und so weiter. Wir gehen auch auf Konzerte hin. Wenn die Höhner, die kommen ja auch mal nach Berlin oder so, da gehe ich hin.
Ich verstehe natürlich überhaupt gar nicht, was die da singen.
könnte ich dir bei Gelegenheit mal übersetzen. Es ist durchaus trivial. Aber
meine,
es ist
meine Eltern schön. Haben früher eine Zeit lang mal Bab gehört.
Ja, Bab ist natürlich noch mal was ganz anderes.
Aber die haben, singen ja auch fast, also die haben ja auch hochdeutsche Lieder. Ja. Aber ein paar waren dann ja auch immer in Kölsch auf den Platten. Da habe ich irgendwann,
ja. Was? Ja gut, verdammt lang her, konnte man gerade noch so verstehen.
Ja, ja.
Ja, aber das ist, also das ist auch sowas, Sprache. Also Sprache ja, bei mir ist auch definitiv absolut. Auch, und da würde ich eben zum Beispiel dieses Rheinische reinnehmen. Das ist für mich total Heimat. Auch wenn ich mit meinen Tanten telefoniere heutzutage oder die besuche, dieses Rheinische, ich liebe das. Das ist für mich auch total...
Ja, bei mir
da ist das Plattdeutsch. Da würdet mir ganz wärm um das Herz.
Und dann musst du dir ja unbedingt den Film angucken. Ich habe gerade eben einen Trailer gesehen von dem neuen Film von Harpe Kerkeling, das Buch Der Junge muss an die Luft.
Ist ja, aber der von. Ist ja aus dem Pott.
Das aber hört sich ja nochmal anders an. Ach so, okay, aber der spricht auch so einen süßen, also das war ja, so charmant. Ich habe gerade einen Trailer gesehen, dieser Junge, der den Harpe Kerkeling als Kind spielt, der ist so süß und so lustig. Ich glaube, den gucke ich mir an, den Film.
Sehr gut.
Naja, jedenfalls bei mir ist das auch so, Sprache. Und ich habe ja lange in Frankfurt gewohnt, also 3,5 Jahre. Und danach bin ich dann vorher eben in Oldenburg und dann bin ich nach Hamburg gezogen, was ein bisschen anderer Dialekt ist als dieser Dialekt da oben in Ostfriesland. Aber da habe ich mich auch gleich irgendwie so wohlgefühlt, wenn man auf den Fischmarkt geht und diese Marktschreier da in diesem Platt rumschreien. Also das ist schon ein ganz besonderer Schlagmensch auch. Die haben irgendwie so einen trockenen Humor. Das ist auch so Humor und so diese...
Ja, ist auch Kultur, ne?
Also ja. Und das ist schon, hängt auch viel dran. Oder wenn wir da auch auf Norderney sind, das ist ja auch, sind ja auch alles Ostfriesen, alles Friesenjungs da oben. Und die, ich mag das total gerne. Und meine Großeltern, die hatten ein großes Geschäft. Ich habe das euch ja letztens schon erzählt. Das Geschäftshaus ist nämlich abgerissen worden, leider letzte Woche, weil das verkauft wurde. Meine Großeltern leben schon lange nicht mehr. Und ich habe sehr viele Ferien bei denen verbracht. Und die haben auch tatsächlich, meine Großeltern miteinander nur Plattdeutsch gesprochen und auch mit ihren Kunden eigentlich hauptsächlich Plattdeutsch. Mit ihren Kindern aber immer Hochdeutsch, weil denen es ganz wichtig war, dass die lustig, drei ne? Kinder akzentfrei Hochdeutsch können. Und meine Mutter und ihre Schwester sprechen auch Hochdeutsch miteinander, aber die können beide auch Platt, weil die eben auch in diesem Geschäftsalltag mit dem Plattdeutsch aufgewachsen sind. Und meine Mutter zum Beispiel, die erzählt immer, wir haben mal 3 Jahre in Hessen gewohnt, als kurz nachdem ich geboren bin. Und die hatte so ein schlimmes Heimweh, dass sie dann angefangen hat, plattdeutsche Gedichte und Geschichten auf Audiokassetten zu sprechen und sich die anzuhören dann wieder, weil ihr dieses Plattdeutsch so fehlt.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich glaube auch, ich stelle mir immer vor, wenn man so wirklich... wegzieht. Also jetzt nicht, wenn man mal ein paar Jahre woanders lebt, also in einem anderen Land oder so, aber wenn man tatsächlich so seine Heimat verlässt, also Sprache, Kultur und den Ort oder wie du eben auch gesagt hast, so ein bestimmter Menschenschlag, der einen ja prägt, wenn man da groß wird und dann weißt du, dass du nicht mehr zurück kannst. Das finde ich ganz, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss.
Nee, das...
Das ist, also da stelle ich mir immer vor, das muss einem ja das Herz zerreißen, morgens, mittags, abends, wenn du weißt, dass du, also... Das ist schon, das finde ich schon hart. Also ich habe so ein Gespräch mal mit meinen Schwiegereltern gehabt, das habe ich glaube ich auch schon hier im Podcast erzählt, dass die aus Leipzig stammen und dass die mit Ausreiseantrag die DDR noch verlassen haben mit ihren Kindern und zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wussten, dass die Mauer fallen würde und dass man irgendwann unkompliziert wieder auch zu Besuch kommen könnte. Das finde ich auch eine ganz krasse Entscheidung. Und da reden wir nur von, wir ziehen von Sachsen nach Rheinland-Pfalz. Ne? Also das ist immer noch Deutsch und das sind immer noch... Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Unterschied.
Ja.
Und natürlich dann auch West und Ost, was man ja bis heute als Unterschied merken kann, finde ich. Je nachdem, mit wem man so zu tun hat. Aber das... Und wenn ich mir vorstelle, dass das noch weiter ist. Also mein Vater zum Beispiel, der...
Wie ist der eigentlich in Deutschland gelandet?
Der hat... der hat Abitur gemacht, also höheren Schulabschluss sozusagen gemacht in El Salvador und ist dann zum Studieren nach Deutschland gekommen. Der hatte so ein, ich glaube, der kam mit irgendeiner Stiftung, der hatte so ein Auslandsstipendium oder sowas. Ich muss ihn nochmal genau fragen, wie das war. Und dann hat er erstmal ein Jahr lang in München Deutsch gelernt am Goethe-Institut und dann hat er angefangen, Medizin zu studieren.
Ah ja, interessant.
Und er hatte ein Vollstipendium.
Und aber der hätte ja theoretisch wieder...
Gut, sollte er auch. Also er wollte, er sollte und wollte. Also es war von der Familie so gewünscht, dass er zurückkommt dann, aber dann hat er meine Mutter kennengelernt und dann ist er da geblieben.
Dann hat sich also, das anders überlegt.
Genau, dann hat sich das anders auch entwickelt. Aber das stelle ich mir eben auch vor, ne? Dass wie krass das sein muss, wenn du, der war dann eben, der ist irgendwie Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen und dann hat sich die politische Lage in Südamerika und Lateinamerika ja so zugespitzt in den 70er und 80er Jahren, dass die auch nie mit uns dahin gefahren sind. Und meine Großmutter lebte in den Staaten schon lange, seit den 50er Jahren. Und dadurch hat er ja sein Heimatland, seine Muttersprache, alles nie wieder gesehen.
Ja, das geht ja jetzt auch allen Flüchtlingen so, die hier sind, wo das Land im Zweifel dann auch gar nicht mehr so existiert,
wie sie es verlassen haben,
wenn sie irgendwann mal wieder zurückkehren können.
Dann finden sie was ganz anderes vor.
Man kann sich das
gar
nicht vorstellen.
Nee, man kann sich das nicht vorstellen. Und das ist für mich eben auch immer sowas, ich habe das ja gesehen auch, also ich meine, das sind immer nur so Beispiele, ne? Also man kann das natürlich nicht für eine ganze Masse von Menschen beurteilen, wie das sein muss.
Die Geschirrmaschine.
Die Spülmaschine.
Kommt jetzt noch ein paar Mal, also nicht wundern.
Ja, ist immer was anderes als meine Kaffeemaschine, so als Background-Sound. Nee, aber wir hatten ja eine Familie aus Afghanistan bei uns für eine kurze Zeit aufgenommen. Und man konnte halt sehen, wie stark oder wie massiv dieser, wie soll ich mal sagen, der Verlust von Heimat auch wirkt in denen. Ne? Und wenn du mit Menschen versuchst, dich zu verständigen, also in unserem Fall dann Vater, Mutter und ein kleines Mädchen. Ich glaube, also ich kann mich daran erinnern, dass die Situation so krass war, weil wir uns überhaupt nicht, also wir hatten keine, die konnten kein Englisch, die konnten gar keine andere Sprache außer ihrer Muttersprache, die sprachen Dari. Und
aber hattet ihr nicht irgendjemanden, der mal zum Übersetzen
war? Ja, wir hatten mehrere, also von unserer Freundin Tanja Neufeld, die damals mehrere, also die hatte super viel Kontakte, von der hätte ich mir auch Gott weiß wen alles vermittelt, unter anderem eben sehr gebildete pakistanische junge Männer, die eben nicht nur ihre Muttersprache, die konnten auch Englisch, die waren der Knaller, also mehrere, ne? Mhm. Die haben dann manchmal für uns übersetzt, aber die waren ja auch nicht ständig da. Und mit Google Translate kommst du nicht weit, wenn du versuchst, Farsi, was so mit Dari verwandt ist, zu übersetzen. Das ist halt auch so eine Sprache, die sehr blumig ist und mit sehr vielen Bildern. Dann hast du irgendwas reingegeben und dann kam was total Absurdes wieder raus auf der anderen Seite, weil du das gar nicht so übersetzen kannst.
Ja.
Ne? Also kannst du schon, aber es ist halt eine Maschine, die das dann eben nicht so richtig... Wir mussten wirklich immer sehr, sehr einfache... Also, ne, wo ist das Krankenhaus? Da konntest du nicht so viel verkehrt machen, also auch eine Maschine nicht, ne? Aber alles andere, und ich hatte halt, die Kommunikation lief halt wirklich mit Händen und Füßen und man musste sich so immer so ganz genau ins Gesicht gucken und sich so in die Augen gucken, damit man merkt oder mitkriegt, was der andere gerade ausdrücken will.
Das habe ich
und
auch
so
erlebt.
Und das fand ich so an, es war super anstrengend.
Ja, gut, ich hatte das jetzt nicht in so über so einen langen Zeitraum. Ich habe ja immer einmal die Woche in der Essensausgabe in der Flüchtlingsunterkunft hier gearbeitet und da waren dann auch oft, hatten die dann irgendwelche Fragen und durften ja auch nicht alles essen, was dann da auf den Tellern geliefert wurde. Und das war auch manchmal echt schwierig, sich zu verständigen mit denen. Und du hast dann eben auch gesehen, die sind komplett traumatisiert und die waren auch alle irgendwie krank. Viele waren krank und schlapp und übermüdet und schliefen natürlich auch schlecht. Und die haben in so einer Turnhalle da kampiert. Und also das war schon echt...
Ja, und dann denke ich mir immer so,
extrem.
Für die muss doch klar sein, also damals diese junge Familie, die da bei uns waren, die junge Frau, die war Anfang 20, hochschwanger und hatte dieses kleine Mädchen und die war so, also es hat mir immer das Herz zerrissen, ne? Dann hat sie die Fotos bei uns geguckt an der Wand und hat mich immer gefragt, wer das ist und hat dann immer gesagt, Mama, Papa und so weiter und dann hat sie auch verstanden, irgendwie nonverbal, dass meine Mutter nicht mehr lebt. Und dann war sie total, also sie war auch so einfühlsam. Dann hat sie so, ne, mich so auch so berührt und dann irgendwie mich so, und dann fing sie an zu weinen. Und dann habe ich gesagt, ne, wusste ich wieder nicht, was ist jetzt los? Und dann hat sie mich nur angeguckt und gesagt, Mama, Afghanistan. So. Mhm. Ihre Eltern sind da noch, weil die auch einfach zu alt waren für die Reise und so. Und dann habe ich dann bin ich erst auf die Idee gekommen, sie mit ihrem Handy bei uns ins WLAN endlich zu holen. Dann konnte sie über Internettelefonie ihre Mutter anrufen. So. Mit der mal sprechen.
Das hat geklappt?
Ja, das hat geklappt.
Oh.
Also auch immer nur mit, also die hatte kein eigenes Telefon, die Mutter, glaube ich, sondern die musste, dann musste man immer so einen Termin ausmachen, wo sie dann irgendwo hinging, wo jemand ihr ein Telefon oder eine Leitung zur Verfügung gestellt hat. Das war schrecklich. Und dann denke ich mir immer so, mein Gott, ja, wer macht das ohne Not? Niemand.
Mm.
Das, also ja, es gibt schlechte Menschen und ich glaube, unter einer Million Flüchtlinge sind bestimmt Verbrecher und sonst was alles dabei. Das halte ich für eine Normalverteilung wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber diese ganzen Familien, die da gekommen sind, wer macht das? Ne? Wer macht das, wenn er nicht muss? Das macht keiner, glaube ich.
Nee, das macht kein Mensch. Das, was man da nur hofft, ist, dass die sich jetzt hier irgendwie auch zusammentun und diesen Heimat, diese Heimatliebe so ein bisschen pflegen können. Also das habe ich, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht vorhin, über, als wir entschieden haben, dass wir heute über Heimat reden. Ich habe ja nun auch 7 Jahre im Ausland gelebt. Und was ich so beobachtet habe, ist, dass die Heimatliebe der Exilmenschen sozusagen, also der ganzen Menschen, die eigentlich aus einem anderen Land kamen, dort in Kalifornien, die haben das total gepflegt. Also da gab es richtig auch so eine deutsche Community. Es gab in dem Ort, in dem wir gewohnt haben, auch eine deutsche Schule. Und die haben Laternenumzug veranstaltet und da ganz viele Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsbasteln, Weihnachtsbasar. Dann gab es einen deutschen Gottesdienst in einer Gemeinde in der Nähe von unserem Heimatort da. Heimatort, Wohnort.
Mhm.
Und neben uns wohnte eine Polin, die hat auch immer mit ihren ganzen polnischen Freunden und Verwandten da ganz gewisse Feiertage gefeiert und traditionelles Essen zubereitet. Und das habe ich bei ganz vielen. Und wir hatten, es war so eine ganz internationale Community, aber jede hatte so ihre eigene kleine nationale Gruppe sozusagen, in der dann auch solche Sachen noch gepflegt wurden. Und manchmal hatte ich das Gefühl, extremer und intensiver, als das in Deutschland gemacht wird oder in den jeweiligen Heimatländern.
Ich hatte das Erlebnis, als ich meine Großmutter besucht habe in den USA. Die lebte in der Washington Area. Und die war nur, also ich war davon auch total fasziniert, weil wenn du aus einer deutschen Kleinstadt kommst, in der, ich sag mal, Internationalität sehr relativ ist, ja, war ich davon total fasziniert. Erstens mal, wie viele Einwanderer da gelebt haben, aus aller Herren Länder sozusagen, so eine Vielfalt. Und dass meine Großmutter, die sehr schlecht Englisch sprach, ihr Leben lang, obwohl die seit den 50er Jahren da gelebt hat, die hatte unheimlich starken Akzent und also die hatte natürlich das Vokabular, die hat ja auch da gearbeitet, aber sie hat bei der lateinamerikanischen Bank gearbeitet, wo sie nur Spanisch sprechen musste den ganzen Tag. Und die Tankstelle, wo sie hingefahren ist zum Tanken, ihren alten BMW, den sie hatte, das war ein Mexikaner, der da die Tankstelle betrieben hat. Da sprach sie wieder nur Spanisch. Und die Friseurin war aus Ecuador. Und die Frau, also so, ne?
Witzig, ne?
Die haben sich richtig so auch, also meine Großmutter und meine Tante, die da lebten, die haben sich da auch in so einer Subkultur, sag ich jetzt mal, bewegt, ne? Die funktionierte vollkommen ohne Englisch.
Ja, also, und wir hatten eine Tagesmutter, die kam aus Nicaragua und die hatte auch nur spanisch sprechende Frauen bei sich arbeiten. Die sprachen alle ein bisschen Englisch, aber sie sprach auch sehr gebrochen Englisch, obwohl sie mit einem Amerikaner verheiratet ist und zwei einen Sohn hatten die gemeinsam mit ihr Sohn und der Mann sprach natürlich ganz normal Englisch.
Meine Tante auch, also und die Schwester meines Vaters, ne, die spricht natürlich ein vollkommen perfektes Englisch. Die ist aber da auch zur Schule gegangen natürlich und alles. Ja. Also meine Großmutter ist mit ihren Kindern aus El Salvador weggegangen, da waren die 6 und 8 oder so. Und die sind da eingeschult und zur Schule gegangen und natürlich war das deren... Also Zweitsprache.
Ja.
Ne? Und meine Großmutter hat das nie, hat dieses Spanische nie verlassen, sage ich jetzt mal so. Ich kann mich ja daran erinnern als Kind, wie krass ich den Akzent fand.
Ja, das
Darling.
Ist so Darling.
I'm so afraid.
Unsere Große, die war da, mit 1,5 ist die dann dahin gekommen zu der Tagesmutter in Kalifornien und die sagte dann auch, sprach dann plötzlich Spanisch, wenn die mit ihren Puppen spielte, sagte die dann a la boca no. Also steck das nicht in den Mund. A la boca no. Hasta mañana, wenn wir gegangen sind. Das ist echt süß. Ja, aber witzigerweise gibt es dann aber auch das andere Extrem. Es gibt ja auch so einige Leute, die dann plötzlich so ihre, habe ich auch beobachtet, bei Deutschen zum Beispiel, Leute, die dann ihre Herkunft komplett verleugnen und so mehr amerikanisch werden als die Amerikaner selber. Mhm. Die dann diese ganzen Bräuche und Sachen, die Amerikaner so betreiben, komplett annehmen und auch mit ihren Kindern nur noch Englisch reden und die Kinder plötzlich kein Deutsch mehr können, richtig.
Mhm.
Und die Kinder tragen dann alle Weihnachten auf den Weihnachtskarten diese Theme-Sweaters, weißt du, mit
ja, genau.
So Reindeers und das ist nicht drauf. Und das finde ich auch lustig, dass das dann so...
Ja klar, das gibt es natürlich auch, dass du dich so vollkommen anpasst. Es kommt sicherlich auch immer ein bisschen drauf an, was man so vorher erlebt hat. Ne? Also wenn du irgendwie aus deiner Heimat weggehst und es ist alles schön gewesen, dann weiß ich nicht, hast du wahrscheinlich... Und du hast auch noch einen guten Kontakt möglicherweise. Aber es ist ja so, wie wenn Leute zum Beispiel eine schreckliche Kindheit hatten, dann reden die darüber nicht und kriegen möglicherweise auch selber keine Kinder, weil das alles so doof war. Also weißt du, was ich meine? Dann ist das vielleicht eben auch so ein... Dann verlässt man das eben und guckt nicht zurück. Und
nimmt gern was Neues an.
Das frage ich mich aber, ob das überhaupt geht. Geht das, dass man weggeht und man guckt nicht zurück? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also bei mir wurde das auch immer extremer. Ich hatte ja sehr, sehr großes Heimweh zum Beispiel, als wir in Amerika waren. Gut, ich meine, ich hatte jetzt auch keine traumatischen Kinder. Das ist jetzt, ich bin kein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch, wenn man schlimme Dinge erlebt hat, gibt es ja bestimmt irgendwelche Kindheitserinnerungen, die auch vielleicht trotzdem schön waren. Wo man so eine gewisse Geborgenheit und Vertrautheit empfindet. Und bei mir war das so, dass ich dann, mir war das total wichtig, dass die Kinder auch, also wir haben zum Beispiel nur Deutsch gesprochen zu Hause, da war ich, also in unserem Haus. Wenn wir draußen waren mit anderen Leuten unterwegs und so, haben wir natürlich auch Englisch mit den Kindern gesprochen, damit die anderen uns auch verstehen können. Aber wenn wir zu Hause miteinander waren, haben wir nur Deutsch geredet und ich habe auch unsere große Tochter damit total genervt, dass wenn die aus der Schule kam und dann natürlich alles auf Englisch erlebt hatte und mir das alles auf Englisch erzählen wollte, habe ich immer gesagt, auf Deutsch. Und sie war so, oh Mann!
Aber das merke ich ja sogar bei meinen Kindern, die ja auf der internationalen Schule sind, wo den ganzen Tag Englisch gesprochen wird, dass das total schwer ist, offensichtlich, das dann in einer anderen Sprache zu berichten, natürlich, was man erlebt hat, als die Sprache, in der man es tatsächlich erlebt hat. Klar. Also es fällt meinen Kindern auch immer noch schwer. Und das Krasseste war, als meine große Tochter in der 7. Klasse angefangen hat, Spanisch zu lernen als zweite Fremdsprache und nach Hause kam und irgendwas von mir wissen wollte, weil sie sich auf eine Klausur vorbereiten wollte und legt ihr Spanischbuch auf den Tisch und das ist auf Englisch. Und ich so, warte kurz. Ich muss kurz nachdenken.
Ach so, die Erklärung dann.
Ja, klar, klar, es ist ein englisches Buch zum Spanischlernen. Ja. Also es ist halt ein englisches Schulbuch. So. Und ich war dann total verwirrt. Also ich meine, da finde ich, geht das noch, weil die ganzen Begriffe, die da vorkommen, grammatikalischen Begriffe, sind ja trotzdem...
Lateinisch.
Genau. Aber in anderen Fächern ist es durchaus nicht so. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel... Die Große auch mal, da war die aber noch klein, Grundschulalter, nach Hause kam von einem Schulausflug und mir erzählt hat, was sie da gesehen hat oder worüber sie gesprochen haben danach. Und dann fehlten die Vokabeln, weil das alles Wörter waren, die sie vorher noch nicht kannte. Also wusste sie auch nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil sie es nur auf Englisch kannte.
Ja, genau. Dann sagt sie, wenn sie das Konzept waren, in der anderen Sprache gelernt haben, woher sollen sie es dann
können? Sagt sie, wir waren in einer Dairy. So, Molkerei. Also ich meine, du musst es natürlich dann auch wissen. So, also da, inzwischen können sie das auch besser, je älter sie werden. Ne?
Mhm.
Aber das war wirklich, es war auch wirklich lustig. Und ich stelle mir das auch echt schwer vor, wenn du tatsächlich in ein anderes Land gehst, deine eigene Sprache und Kultur irgendwie, also da nicht in eins oder andere Extrem zu fallen.
So, ja.
Ne?
Ja, wir haben schon versucht, auch beides. Also wir haben zum Beispiel auch Thanksgiving gefeiert und traditionell mit Turkey und so diese Geschichten, die man dazu essen muss, zubereitet.
Die Süßkartoffelauflauf mit Marshmallow-Kruste etwa?
nee, das ist total ekelhaft. Finde ich Pumpkin Pie. Kann ich auch gar nicht essen.
Nee, ich auch nicht. Mag ich auch nicht.
Also ich mag ganz gerne Kürbisstuten zum Beispiel, aber diesen Pumpkin Pie kannst du mir nicht jagen.
Ich finde aber überhaupt Kürbis schwieriges Gemüse. Aber da müssen wir ein andermal drüber sprechen.
Ja.
Wir können ja mal so eine Herbstfolge machen.
Genau.
Zum Beispiel Pumpkin.
Ich liebe ja den Herbst.
Pumpkin Spice Latte. Go away. Also ganz ehrlich.
Brauche ich auch nicht.
Egal.
Naja, jedenfalls, was ich nochmal erzählen wollte.
Ja, nee. Bitte.
Also Heimat hat für mich eine größere... Ich habe nie gedacht, dass ich so heimatverbunden bin, bis ich dann tatsächlich nicht mehr in der Heimat war. Und ich war selber über mich überrascht. Ich war sofort an Bord, als es hieß, komm, lass uns nach Amerika ziehen für eine Zeit. Es war aber erstmal nur geplant ein Jahr und daraus wurden dann aber eben 7. Und ich habe dann aber wirklich mit den Jahren ein immer stärkeres Heimweh bekommen. Und das hat mich selber komplett überrascht. Und ich glaube, es hing aber auch mit dem Muttersein zu tun. Zusammen. Ich habe heute, ich habe schon ganz absurde gesagt.
Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen.
Ja, vielleicht.
Brauchst du mal eine Aspirin?
Der Elternabend gestern Abend, der hat mein Gehirn zerstört. Der hat mein Gehirn kaputt gemacht.
Das glaube ich sofort.
3,5
Elternabende können sowas.
Marathon.
Horror.
Anderes Thema. Oh, darüber können wir auch mal reden. Elternabende.
Schreib auf unsere Liste.
Oh Gott. Ja.
Ist jetzt auch wieder Saison, ne? Ist ja jetzt Anfang vom Schuljahr, da sind überall Elternabende, alle wälzen sich in Krämpfen an der Erde und haben Schaum vorm Mund hinterher.
Da hatten wir es nicht schon mal mit so unterschiedlichen Elterntypen?
Ich glaube, das wollten wir mal.
Das wollten wir mal machen.
Ja.
Na gut, okay, anderes Thema. Jedenfalls.
Ja. Heimweh.
Heimweh, genau. Und dieses Heimweh wurde immer größer und ich dachte dann, naja, gut, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mit den Mädels dann immer im Sommer ein paar Wochen nach Deutschland fahre. War auch gut, aber danach war es dann noch schlimmer. Mhm. Ich habe mich dann zwar auch gefreut, wieder da zu sein in meinem Zuhause. Und Kalifornien ist ja jetzt auch nicht der blödste Ort zum Leben.
Mhm.
Aber das wurde nicht besser dadurch, ganz im Gegenteil. Mhm. Und bei mir kam dann aber auch noch hinzu, dass ich, dass meine Großeltern beide immer klappriger wurden und dann starb auch meine Omi irgendwann und meinem Opa ging es dann auch nicht gut. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin für die ganzen wichtigen Dinge nicht da.
Mhm.
Ich war immer so weit weg. Und nicht greifbar.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Also ohne, dass ich es selbst jemals erlebt hätte. Aber ich habe schon immer im Voraus das Gefühl, dass ich gehabt in solchen Situationen, dass ich ganz Schlimmes... Also ich bin ungeeignet. Ich kann ja nicht weg. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne? Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt... Also wenn wir solche Situationen hatten, die durchaus in den vergangenen Jahren ja oder seit wir Kinder haben auch da waren, dass mal ein Jobangebot für meinen Mann gewesen wäre in, also einmal war es Sydney, einmal war es Tokio und so, das sind ja jetzt auch, gut, Tokio, weiß ja auch nicht, ob ich das gewollt hätte. Ja. Aber Sydney ist eigentlich ganz cool.
Gab's bei uns auch,
aber
für mich, lag auch schon mal auf dem Tisch.
Siehste? Aber für mich war das, also da lebte meine Mutter noch und das war für mich das Hauptargument immer zu sagen, nee, wenn die jetzt... Man wusste ja, dass sie krank ist und dass sie auch daran sterben wird irgendwann. Und ich habe dann immer gedacht, dann bin ich am anderen Ende der Welt, dann ist irgendwas mit der. Das fand ich ganz schrecklich, das konnte ich auch nicht. Ich wollte die nicht verlassen. Das ging nicht. Das war für mich so eine, das war sicherlich der Hauptanker, den ich so hatte.
Mhm.
Aber ich war schon immer so. Ich war schon als Kind so. Ich wollte auch nicht ein Auslandsjahr machen in der 10. Klasse. Ich wollte mit Händen und Füßen nicht, ja. Und meine Eltern wollten das so, mein Bruder übrigens auch nicht. Die Einzige, die das dann gemacht hat, allerdings nach der Schule, war meine Schwester. Die war da ein bisschen anders drauf. Aber ich war total, also so heimatverbunden, verwurzelt. Also mein Vater hat das richtig genervt. Der fand das total doof. Der hätte gerne gehabt, dass wir mal so ein bisschen unsere Flügel ausbreiten und uns mal so ein bisschen, so, ich wollte das nicht. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich alleine verreist war, und da war ich nur in der Eifel auf dem Reiterhof. Da war ich 12 oder 13. Da hatte ich ganz schlimmes Heimweh. Furchtbar. Oh. Allerdings muss ich sagen, stimmt gar nicht. Doch, da war ich das erste Mal ganz alleine weg. Und ich war aber schon mal mit 9 mit meinen beiden Tanten, die liebsten Tanten auf der Welt, die Schwestern meiner Mutter, die ältere und die jüngere, und deren Kindern, da haben die mich mitgenommen in die Sommerferien. Da hatte ich überhaupt kein Heimweh. Da
kann ich mich nicht dran. Dann hast du ja die vertrauten Personen.
Ja. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast es nämlich eben gesagt, oder Stichwort Geborgenheit. Ist Geborgenheit Heimat? Wenn du ein Gefühl hast von Geborgenheit und Sicherheit, ist das dann schon Heimat?
Bestimmt, ja. Also ich finde auch, dass die Personen, mit denen man lebt, einem eine Heimat geben.
Mhm.
Und ich hatte, also wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin sozusagen, habe ich immer ein Stück Heimat dabei.
Mhm.
Aber das ist nicht immer ausreichend. Ne? Also manchmal hat man dann trotzdem Sehnsucht und Heimweh nach anderen Dingen. Oder wenn ich, auch wenn ich bei meinen Eltern bin zum Beispiel, das ist ja, die geben einem ja auch ein gewisses Heimatgefühl und eine gewisse Geborgenheit. Aber ja, ich finde schon, dass Geborgenheit auch zur Heimat dazu gehört, ein großer Aspekt davon ist.
Also ich muss sagen, dass ich das ganz stark empfunden habe, als meine Mutter starb und das Haus, was ja mein, also ich bin da, wir sind da eingezogen, da war ich glaube ich fünf oder sechs so ungefähr. Also ich war noch im Kindergarten, aber also schon ein großes Kindergartenkind jedenfalls. Ich kann mich auch noch gut an die Wohnung davor erinnern, mein Bruder nicht mehr, so, ne, der war noch zu klein. Und dieses Haus haben wir dann geerbt, meine Geschwister und ich. Und dann haben wir das irgendwann schweren Herzens auch natürlich leergeräumt und die ganzen Sachen von meiner Mutter weg. Und für mich war das irgendwie, ich habe mich davor sehr gefürchtet, vor diesem Moment, das zu tun. Und gleichzeitig hatte ich ganz stark das Gefühl, dass das jetzt beendet werden muss, das Kapitel. Also, dass dieses Verharren in dieser Situation, das leere Haus mit all den Sachen drin von meiner Mutter, so als wäre sie nur gerade mal verreist, das hat mich total belastet. Ich wollte auch nicht mal die Sachen richtig angucken, durchgucken. Meine Schwester ist dann nochmal, habe ich gesagt, ich war schon im Keller, lass das, kann alles weg. Und dann ist meine Schwester nochmal in den Keller gegangen und hat gesagt, spinnst du? Guck mal, hier sind noch die ganzen Ostersachen und hier ist noch die Kiste mit den... Also weißt du, so, ich habe das schon gar nicht mehr, ich habe das alles ausgeblendet.
Das war wahrscheinlich auch so eine Art Schutz.
Das kann gut sein, genau.
Mechanismus, den du da hattest.
Ich fand das einen ganz schweren Moment und auch sowas wie Verlust von Heimat auf eine Weise. Aber das hing natürlich an der Person und nicht an dem Haus. Also es hing daran, dass meine Mutter nicht mehr da war. Und ich das ganz krass empfunden habe, dass da ein Stück Heimat und Herkunft von mir weg ist. Das, wie soll ich sagen? Also ich habe später immer gedacht, die Person und ihre Sicht auf mich und meine Kinder zum Beispiel, aber eben die mich seit meiner Geburt kennt und immer begleitet hat, und plötzlich ist sie nicht mehr da. Das ist ein total falsches Gefühl. Also du hast immer das Gefühl, das kann doch gar nicht, also das geht doch gar nicht. Wieso ist das so?
Ja.
Also so, das fand ich ganz extrem und ich musste das aber irgendwie von diesem Ort war das für mich entkoppelt, und als dann das alles leer war, dann war das Haus mir auch egal. Also so dieses, als die Sachen weg waren, was auch echt schwer war, hat mir das leere Haus nichts mehr bedeutet. Mhm. Das war bei meiner Schwester zum Beispiel anders. Aber was mir bis heute fehlt, ist der Garten. Das finde ich auch, das verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Also der Garten, ne, der zu dem Haus gehörte, den meine Mutter natürlich so angelegt hat, die war auch so eine Gartenmaus, die hat da immer irgendwie gepflanzt und gemengt, und die hatte so ein, es war so ein bisschen wild und, aber alles planvoll. Also irgendwie hat immer irgendwas geblüht und so, die war da immer zugange. Und dass dieser Garten nicht mehr so gedeiht, wie sie das immer gemacht hat, das tut mir bis heute weh. Den hätte ich gerne, den würde ich gerne da rauslösen
und hinter
mein Haus machen. Und das, so, das ist doch komisch, ne? Das Haus selber vermisse ich überhaupt nicht.
Bei mir ist das schon eher auch ein bisschen hausgebunden. Vielleicht liegt das auch an meiner Begeisterung fürs Einrichten. Aber ja, ich habe mir immer schon wahnsinnig schwer getan, damit loszulassen von einem Ort, an dem ich mal gewohnt habe. Also wir sind zum Beispiel, meine Mutter und ich, wir haben, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, alleine in so einem Haus gewohnt, in einem Vorort von Oldenburg. Und da mussten wir irgendwann da ausziehen, weil die Familie, der das gehörte, Eigenbedarf angemeldet hat. Und ich musste dann aber immer noch an diesem Haus vorbeifahren, wenn ich zu meiner besten Freundin fuhr, weil der Bus, da war auch direkt eine Bushaltestelle vor der Haustür, und da hielt dann immer der Bus, und dann verweilte der Bus da einen Moment, und ich hatte dann immer Blick auf unser ehemaliges Haus. Und obwohl die das dann auch komplett umgebaut haben und noch ein Dach drauf, also noch aufgestockt haben, habe ich diese Familie bis aufs Blut verachtet, die in diesem Haus wohnte,
die weil das Haus eigentlich und doch Arsch
unser
weg.
Haus war. Mhm. Und die uns gezwungen haben, auszuziehen. Also gerade dieses Haus, da habe ich so also ganz schlimme enge Gefühle gehabt. Mhm. Das zweite, also das Haus, in dem wir danach gewohnt haben, das war auch schön. Da habe ich auch irgendwie eine nette Zeit gehabt. Es hatte auch einen ganz tollen Blick auf so Wiesen und Weiden. Direkt hinterm Haus standen Pferde und so. Aber da bin ich gar nicht so emotional verbandelt.
Mhm.
Und aber dann die so das, die Häuser danach, da gibt es auch, oder ein paar Wohnungen, auch in denen ich im Studium gewohnt habe. Und auch in Hamburg, wenn ich da jetzt durch die Straße fahre, wo wir gewohnt haben, und dieses Haus hier, und denke, oh, da oben im vierten Stock, da war unser Babyzimmer, als Luzi geboren wurde. Das sind dann schon so, da kriege ich immer, tut mir immer noch weh.
Ehrlich? Das ist lustig, oder? Das habe ich gar nicht. Ich denke, während du das gerade erzählst, darüber nach. Aber ich kann mich sogar erinnern, dass ich das als Kind nicht hatte mit der Wohnung. Da war ich ja dann auch schon, wie gesagt, 5 oder 6. Und wir sind da weggezogen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das vermisst hätte, obwohl ich da ja meine ganze Kindheit vorher verbracht hatte. Aber, und da sind wir wieder bei, was gibt uns eigentlich Geborgenheit? Wir sind umgezogen, und das war so, also wo wir vorher gewohnt haben, das war, da wohnten wir in der Parterre-Wohnung, und über uns wohnte noch eine Familie, und ganz oben war noch so ein Zimmer unterm Dach, das war immer an Studenten vermietet. An die kann ich mich gar nicht erinnern, wer das irgendwie war. Aber die Familie über uns direkt waren ganz, ganz enge Freunde dann meiner Eltern, oder wir waren so befreundet untereinander, und die hatten 2 Töchter. Die eine war ein Jahr jünger als ich und die andere war so ungefähr wie mein Bruder. Also ein bisschen jünger auch. Und die sind mit uns umgezogen. Die haben Garten an Garten mit meinen Eltern gebaut. Also die haben diese Grundstücke nebeneinander gekauft.
Okay.
Und dadurch war, glaube ich, das Wichtigste, was ich da in diesem, mit diesem Haus verbunden hatte, war ja dabei. Haben wir mitgenommen, genau. Ist übrigens auch immer noch eine meiner längsten, also wirklich meine längste Freundin, Patin meines Sohnes. Und
lustig.
Also wir sagen immer untereinander, das ist eigentlich wie als wären wir wie Geschwister aufgewachsen, ja, weil wir so eng waren, gerade diese frühen Jahre.
Da habt ihr euch wahrscheinlich jeden Tag gesehen.
Ja, wir waren auch zusammen im Kindergarten. Dann später, als wir in der Schule waren, war es dann ein bisschen anders, weil sie war ein Jahr jünger, also war sie natürlich nicht mit mir in der Klasse, sondern wurde ein Jahr später eingeschult. Aber dadurch, dass wir unsere Gärten waren, wir waren jeden Tag zusammen.
Ich habe ja leider meine Jahre. Kindheitsfreundin verloren, also aus den Augen verloren.
Mhm.
Falls du das hörst, Nicole, bitte melde dich. Nee, weil wir haben unsere Kindergartenzeit miteinander verbracht und unsere Grundschulzeit. Und wir waren wirklich ein Herz und eine Seele vom Kindergarten an bis in einschließlich vierte Klasse. Und dann zog sie aber mit ihren Eltern weg nach Emsdetten. Und ich habe sie dann noch einmal da besucht. Und dann haben wir uns Jahre später noch mal irgendwann besucht. Sie mich besucht in Hamburg, als ich da studiert habe. Und danach haben wir uns aber aus den Augen verloren. Und jetzt heiße ich ja nun auch nicht mehr so, wie ich damals hieß. Und ich habe sie auch schon mal gegoogelt. Zumindest ist sie unter ihrem Mädchennamen
nicht zu finden.
Ich habe auch schon ihre Eltern gegoogelt, weil ich weiß, dass ihr Vater eine Massagepraxis aufgemacht hat. Aber irgendwie war ich nicht erfolgreich. Und ich wüsste so gerne mal, was aus der geworden ist. Aber das ist irgendwie komisch. Manche Menschen sind in diesem Internet nicht zu finden, ja, erstaunlicherweise.
Das ist echt erstaunlich, aber es ist so.
Ja.
Ja.
Ja, aber jedenfalls, was ich noch berichten wollte, als wir sind ja dann weggezogen aus Amerika und ich war sehr erfreut, da wegzuziehen. Also ich habe da zwar sehr gerne auch gelebt, aber ich hatte, wie gesagt, immer Heimweh und ich wollte gerne zurück nach Deutschland. Und als wir dann da weggezogen waren, musste ich doch plötzlich feststellen, dass ich auch ganz tolles Heimweh nach Amerika dann hatte hier.
Mhm.
Das hat mich sehr überrascht, weil ich, also vor allen Dingen auch, wir waren dann seitdem, glaube ich, zweimal wieder da im Urlaub, zwei oder dreimal. Und da hatte ich so ganz schlimme nostalgische Gefühle, als wir da waren.
Mhm.
Da konnte ich mich auch irgendwie erst gar nicht so richtig freuen, dass ich jetzt wieder da bin, weil dann irgendwie so klar wurde, ich bin jetzt gar nicht mehr Teil des Ganzen hier.
Mhm.
Und es ist ja irgendwie doch auch ganz schön hier gewesen. Also ich habe das Gefühl, man lässt immer irgendwie einen Teil seines Herzens zurück.
Ich deute das ja inzwischen für mich anders. Ich glaube, man erweitert sein Herz. Ich kann mich erinnern, als mein Sohn geboren wurde und ich dieses eine Kind nur hatte und mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man jetzt, wenn jetzt noch ein Kind kommt, dass ich das genauso lieben würde wie das erste. Und dann habe ich immer gedacht, was mache ich denn, wenn ich das zweite Kind jetzt gar nicht so lieb habe, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das geht. Und tatsächlich ist es ja dieser Effekt, dass man einfach noch mehr Platz hat für noch ein Kind, was man genauso liebt. Also das fand
ja, das
ich
stimmt.
So und so.
Ja, vielleicht sollte man das so sehen, das ist eine positive
Sicht. Ja, so ist es für mich immer, dass ich sage,
wenn mehrgleisig fährt.
Ja, genau. Aber ich habe zum Beispiel, es gibt so Orte auf der Welt, wo ich jetzt nie gelebt habe, aber wo ich eben auch so Dinge mit verbinde, weil man zum Beispiel da besonders glücklich war mit Menschen, die man besonders lieb hat oder so. Da bin ich auch immer traurig, wenn ich wieder weg muss, aber dann denke ich mir immer so, naja, ich komme ja wieder.
Also ja, das ist ja das Schöne, dass man eigentlich auch überall nochmal wieder hinfahren kann.
Ja, und dass man, wenn man möchte, natürlich die Menschen, denen man begegnet, wenn man möchte, ganz doll in sein Leben lassen kann und dann behält man die auch.
Ja.
Und wenn nicht, dann war es auch nicht so doll. Also es hört sich so blöd an, aber also manchmal passieren ja auch einfach Dinge, die dann dafür sorgen, dass man keinen Kontakt mehr hat, wie zum Beispiel mit deiner Freundin Nicole. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die erweisen sich einfach dann doch nicht als so haltbar.
Ja, und
dann
ist es auch okay. Für eine Phase genau. war das eine gute
das
Zeit. Und dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn man dann getrennte Wege geht.
Ja, genau.
Darüber haben wir, glaube ich, in unserer Freundin-Episode auch schon mal gesprochen.
Genau, ja. Aber ich finde, das kann man durchaus verbinden, weil wenn man sagt, das Schlagwort Geborgenheit ist auch Heimat, dann ist das ja auch, hat das ja auch ganz viel mit Menschen zu tun, mit denen man innig ist, in welcher Form auch immer, freundschaftlich oder auch in einer Liebesbeziehung.
Mhm.
Also ich glaube, es gibt rückblickend in meinem Leben wenige Menschen, die ich jetzt irgendwie so nah in mein Herz gelassen habe oder so, wo ich im Nachhinein sagen würde, boah, ey, das war ja vielleicht auch mal ein Griff ins Klo. Weißt du, was ich meine? Also klar gibt es immer Umstände, ne? Also gerade auch in der Beziehung oder so, wenn man sich trennt, dann hat man ja Gründe dafür. Aber trotzdem kann ich meistens im Rückblick sagen, ach nee, das war aber schon okay so. Es war schon so für die Zeit halt alles in Ordnung. Und dann hat man nicht so eine Bitterkeit oder so ein Bereuen. Nee,
ich bin sowieso auch nicht, das mache ich gar nicht, dass ich so nachtragend bin. Oder also manche Dinge finde ich natürlich auch immer noch scheiße, auch nach vielen Jahren. Aber dann ist es auch, also ich habe meinen Frieden mit solchen Sachen dann
gemacht. Das muss man auch, sonst kriegt man Magengeschwür. Das soll man nicht. Nee, aber ja, genau. Heimat, so, was ist noch? Was gehört noch dazu?
Essen.
Oh ja! Du hast vollkommen recht.
Ganz bestimmte Gerichte.
Ja.
Was ist das bei dir?
Also natürlich gibt es so Lieblingsgerichte, die meine Mutter immer gemacht hat, die es bei uns zu Hause immer gab, die ich aber in mein Repertoire übernommen habe. Mhm, und hab die deshalb, deshalb sind die ja nicht weg. Witzigerweise, wenn mein Bruder bei mir ist,
dann machst du das?
Ja, nee, aber der macht das selber nicht. Der hat die Rezepte auch, ne? Aber der macht das ganz, ganz selten. Meine Schwester macht das auch. Also wenn ich zu der komme und die sagt dann zu mir, das war früher immer so lustig, die hat ja eine Zeit lang hier in Berlin gewohnt. Und in der Nähe von ihrer Wohnung hatte ich einen Schreibtisch in so einem Shared Office. Und sie war gerade schwanger und hatte gleich so ein Beschäftigungsverbot, weil du als Kinderärztin in der Kinderklinik schwanger ist nicht so eine gute Idee oft. Und dann hatte die halt immer Zeit und war zu Hause. Und dann hat die mich immer mittags bekocht. Und rief die mich an. Zum Beispiel hat die einmal gesagt, ich habe Bällchen in brauner Soße gemacht und Kohlrabi und Kartoffeln. Und das hat meine Mutter, das war so ein Alltagsessen bei uns. Also klar, relativ kleine
Hackfleischbällchen
und dann sind die in so einer braunen, wie eine Bratensoße so ähnlich.
Mhm.
Und dann gibt's dazu Salzkartoffeln und ich mache nie Salzkartoffeln sonst. Und Kohlrabi-Gemüse.
Und das jeden Mittag gegessen.
Ja, und das Kohlrabi-Gemüse war mit so einer, wahrscheinlich ist das irgendwie sowas Sahniges oder so. Und mit. Nee, es war keine Mehlschwitze. Mehlschwitze hat meine Mutter so gut wie nie gemacht. Selten.
Aber ja, so eine weiße Soße gab es bei uns auch.
Genau. Und dann waren da irgendwelche Kräuter noch drin in dieser Soße. So. Und das war das. Und wenn ich das mache und mein Bruder ist da, dann flippt der total aus. Das liebt der, weil für den ist das ja genauso. Das sind diese
Kindheitsgeschmäcker.
Dann natürlich ein Familienschlager von meinem Vater. Ist eine ganz bestimmte Art und Weise, Spaghetti Bolognese zu machen. Mhm. Ich glaube, jede Familie denkt, sie hat das Rezept für Spaghetti Bolognese. Aber das ist so, dass ich das genauso mache, wie er das immer gemacht hat. Oder und mein Bruder auch und meine Schwester auch. Also das ist auch so ein Ding.
Mhm.
Dann gehört dazu, was meine Großmutter immer gekocht hat, also meine lateinamerikanische Großmutter, wenn die aus das Washington... Das ist
diese Bohnengeschichte.
Das genau, zum Beispiel. Ja. Wenn die kam aus USA zu Besuch, dann hatte die ganz viele Dinge dabei, die man präglobalisiertes Deutschland nicht bekam hier. Und dann hatte die also weißes Maismehl dabei und ich weiß nicht was noch alles. Ganz
ein Koffer voller
Gewürze. Und hat gekocht und gebacken und gemacht und getan und ich war als Kind... Ich war fasziniert erstens mal von diesen fremdartigen Dingen und Gerüchen und Geschmäckern. Und ich war fasziniert davon, wie die das gemacht hat. Die hat zum Beispiel Maismehl-Tortillas in der Hand geformt. Kann ich mich genau daran erinnern, wie die das gemacht hat. Und das war wie mit einem Zirkel. So perfekte, runde, kleine Fladen waren das dann. Das sind definitiv, ist das so ein Essen, was ich...
Aber kannst du das auch nachkochen?
Also ich kann bestimmte Rezepte, aber zum Beispiel diese Tortillas kann ich nicht.
Naja.
Leider. Also das, mein Vater müsste ich mir nochmal anspitzen, ob der das nicht nochmal macht. Dann unser Weihnachtsessen, das war auch immer, das war nämlich von meinem Vater auch, also von dieser Großmutter importiert aus, es war ein Turkey, es war eigentlich ein Thanksgiving-Essen, aber mit anderen Beilagen, also nicht mit diesen typischen Thanksgiving-Beilagen, genau. Ja, und meine andere Oma, mein mütterlicher Großvater war Förster, da gab es immer Wild. Das ist auch sowas, was ich heutzutage nicht mehr esse, weil das nirgends so schmeckt wie bei meiner Oma. So, und wenn du das irgendwo im Restaurant oder so essen würdest,
ja,
dann würde ich mich dann ärgern.
Musst du schon Glück haben, wenn du das, ja.
Genau, also man müsste es selber machen und ich mache es nie, weil es niemand bei uns mag eigentlich.
Ja, nee, die Kinder essen es bei uns
auch. Du müsstest es bei meiner Tante noch mal ordern. Du
dürftest zumindest nicht sagen, genau, was das ist, was man da...
Ja, aber was schmeckst du ja? Also wenn das richtig, wenn das ein...
Wildschwein essen die, ja, aber Reh und
Haar... Reh, ach so, aus sentimentalen Gründen essen die das nicht. Ach so, ja, stimmt, wer bei meinen dasselbe.
Ja, also meine Großmutter, die hat immer so ein klassisches Essen gemacht, das nannte sich Schniertchenbraten. Also das ist auch so ein ganz, ich glaube, es ist Schweinefleisch. Ja, Schweinefleisch. Ich habe es auch noch nie selber zubereitet. Mit einer dunkelbraunen Soße. Und dazu gab es dann...
Ich habe Hunger.
Dazu gab es dann Kartoffeln und Rotkohl und auch so eingelegtes saures Gemüse, also saure Gurken, ja. Und so Kürbis. Das
ist ja lustig.
Und solche Geschichten mochte ich nie so gerne, den Kürbis. Die sauren Gurken fand ich ganz lecker. Und rote Beete aus dem Glas. Und ich mochte am liebsten eigentlich nur die Kartoffeln mit der braunen Soße. Mhm. Das fand ich am allergeilsten.
Das war bei meiner Oma auch ich mochte als Kind auch das Fleisch nicht, wenn es dieses Wild gab. Wir sind immer oder oft sonntagsmittags zum Mittagessen zu meinen Großeltern gefahren. Aber dann gab es diese geile braune Soße, ja, und die Salzkartoffeln.
Köstlich.
Und dann hat die das Gemüse, was gab es denn als Gemüse dazu? Also es gab ganz oft einen Salat aus grünen Bohnen aus dem Garten mit Tomaten, so einen Tomatenbohnensalat, der war so geil. Das
macht meine Mutter auch manchmal.
Und mit so Zwiebelchen drin. Das gab es oft.
Bohneneintopf hat meine Oma auch immer gekocht. Die hatte immer freitagsabends, hat die immer Bohneneintopf gekocht und den gab es dann samstags mittags. Die haben ja immer einen Laden aufgehabt samstags. Und meine Oma hat immer für meinen Onkel und für meinen Opa und sich Mittagessen gekocht, oben in der Küche im Laden. Und dann roch die ganze obere Etage, aber auch die Spielwarenabteilung. Die hatten Spielwaren und Camping und Freizeitbedarf oben. Und wenn du dann hochkamst, dann roch da oben so in diesem Bereich, wo das Büro meines Opas dann abging, roch schon alles nach Bohnensuppe.
Ja, aber das sind auch sowas. Düfte?
Ja, genau, Düfte. Essensdüfte,
das aber auch andere. Das vergisst man auch Düfte nie mehr, ne? Also obwohl ist das Haus zum Beispiel, das Haus meiner Großeltern, das gibt es zwar noch, meine Tante lebt da, die hat das komplett umgebaut und so weiter. Und da interessanterweise ist auch der Garten mein Lieblingsort. Ich habe es mit Gärten, da muss ich immer drüber nachdenken. Und der Geruch, wie das gerochen hat, als meine Großeltern da, ist da gar nicht mehr. Aber ich rieche den. Wenn ich die Tür aufmache, habe ich das in der Nase da.
Witzig.
Wie das gerochen hat. Witzig, oder? Wie das sich so einprägt in solchen Gehirnen.
Lucy, die sagt immer, wenn es so herbstlich wird oder so ein Tag ist, nachdem es ganz lange schönes Wetter war und dann plötzlich wird es so ein bisschen regnerisch und kühl, dann sagt die immer, es riecht hier wie in Oldenburg. Lustig. Die haben auch so, mit so Kindheitserinnerungen an, weil ich ja jeden Sommer wirklich 4 bis 6 Wochen mit denen in Oldenburg war. Und es waren oft verregnete norddeutsche Sommer. Und die fanden den Regen immer so toll. Bis wir dann nach Berlin gezogen sind, da ist die Begeisterung für den Regen relativ schnell
abgeflacht. Das ist übrigens auch noch was, finde ich, was man mit Heimat verbindet, Wetter. Weil du natürlich, wenn du zum Beispiel in Mitteleuropa groß wirst und hast Jahreszeiten, wie wir sie kennen, und gehst dann woanders hin und bist irgendwo näher am Äquator, dann hast du die ja plötzlich nicht mehr.
Ja.
In der Form.
Und das habe ich auch vermisst.
Das glaube ich.
Auch echt vermisst.
Ja.
Wir hatten ja immer so gemäßigtes Klima. Wir sind dann Weihnachten meistens nach Tahoe gefahren, in die Berge, damit wir ein bisschen Schnee haben und so ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkam. Mhm. Und das war dann immer ganz absurd. Dann kamst du zurück und dann war schon fast Frühling wieder. Mhm. Dann war es so sonnig und warm.
Oh, ich wünsche mir das oft. Ich bin ja so je älter ich werde, umso sommeriger werde ich, habe ich das Gefühl.
Ja, wobei ich den Wechsel der Jahreszeiten schon sehr liebe. Aber was in Kalifornien auch ganz toll ist, ist der Herbst. Also die haben ja richtig auch diesen Indian Summer.
Mhm.
Und wir sind damals im Oktober dahin gezogen und da kamen wir genau in diese Zeit rein. Und das ist schon toll, weil du hast, es wird relativ früh dunkel, aber du hast morgens immer Nebel und es ist kühl. Und dann mittags dann brennt der Nebel so weg von der Sonne und du hast herrliche warme Nachmittage. Und abends wird es dann aber wieder richtig kühl. Und diese Bäume, diese Farben da, das ist schon toll. Aber ich muss noch kurz erzählen, unser Spezialessen aus Oldenburg, was ich ja immer noch sehr liebe und was es bei uns traditionell Silvester gibt, ist Grünkohl. Mit Pinkel und Kochwurst und Kassler. Und das können ganz viele nicht nachvollziehen, aber ich mag
geht
das
mir ähnlich.
Total gerne.
so ein Fleischgelage, da habe ich es eigentlich so. Aber zum Beispiel meine Stiefmutter, die stammt ja aus Kiel und die ist auch so. Also da ganz viele Norddeutsche.
Die ist auch Grünkohl.
Die lieben das.
Aber ich glaube, die Schleswig-Holsteiner, die tun Zucker in den Grünkohl.
Macht die nicht.
Gut. Also das geht auch gar nicht, wenn es so süßlich ist. Oder Sahne oder irgendwie sowas, das darf da nicht dran.
Nee.
Und was auch so eine Spezialität aus der Region ist, wo ich da aufgewachsen bin, ist Räucheraal.
Ja, das gibt es ja auch oft an der Küste, ne? Also genau. Das kenne ich vom Darß total viel.
Genau, und da haben wir dann auch meistens geschickt uns meine Mutter zu Weihnachten ein großes Paket mit vakuumverpacktem Räucheraal, wenn wir uns nicht sehen in der Weihnachtszeit. Mhm. Und das essen wir dann meistens hier irgendwie so am zweiten, dritten Weihnachtstag oder so. Mit Schwarzbrot isst man das einfach nur. Dazu muss man aber ganz viel Schnaps trinken. Aal wäre eigentlich für Karneval auch vielleicht eine gute Grundlage.
Das stimmt. Ja, Rollmops braucht man am nächsten Tag. Ne? Aber das ist zum Beispiel, es gibt auch so bestimmte rheinische Gerichte, die mir, damit habe ich gar nichts am Hut. Also zum Beispiel natürlich Riefkuche, Reibkuchen. Ne? Stehe ich nicht besonders drauf, in keiner Variante, ehrlich gesagt. Also mit Apfelmus zum Beispiel.
Ja, kannst ich du eigentlich mir, ganz gerne, aber nee, hier ist sowas keiner von nee, uns und deswegen mache ich das nicht.
Stehe ich nicht so drauf. Und dann gibt es ein Gericht, also was ich total mag aus dem Rheinland, was es zwar hier inzwischen auch, oder gibt es hier auch, aber es ist natürlich in einer Weingegend viel gebräuchlicher, Federweißer und Zwiebelkuchen.
Oh, das mag ich aber auch gern. Das gab es immer bei meiner Freundin Irene am Geburtstag, die vorgestern ihren Todestag hatte. Ja.
Ja, aber das sind zum Beispiel so Sachen, das verbinde ich mit Heimat auch. Und das ist typisch Koblenz. Koblenzer Gericht ist Düppekuche. Und das ist auch so ein Kartoffelspeck, das ist mir zu deftig. Das mochte ich schon als Kind nicht. Da machst du so ein, ich muss mal nochmal nachgucken, wie das ist. Wird auch mit geriebenen rohen Kartoffeln gemacht und mit Speck. Und das ist dann wie so ein Auflauf. Der tötet dich eigentlich, glaube ich. Der ist mega fettig und dann ist, also das, davon kann ich mal einen Löffel essen. Da isst man auch Apfelmus dazu. Also so dieses diese Kombi aus deftig und süß.
Ja, und meine Mitbewohnerin, die kommt aus Bremen, die hat immer so ein Gericht gekocht. Ich glaube, das heißt irgendwie Himmel und Erde.
Himmel und Erde, das gibt es in Köln auch. Ja,
oder genau, und das war auch so Hackfleisch mit Kartoffeln und Apfelmus.
Ja, und das, okay, das ist vielleicht dann die Bremer Version. In Köln isst du das mit gebratener Blutwurst. Gebratene Blutwurstkartoffeln und
Ja, stimmt, das ist halt. Sie hat aber Hackfleisch gemacht, aber das Hackfleisch dann in so einer sämigen Soße irgendwie angedickt. Mhm. Also es war, sah auch so ein bisschen blutwurstartig aus, aber Blutwurst, boah,
das nee, das, ja hier, da mag ich, habe ich nichts mit am Hut mit sowas.
Boah, nee, ich auch nicht, damit drauf. Kannst du mich auch jagen.
Ja.
Oh, nee, gar nicht. Und Nordseekrabben esse ich auch total gerne. Krabbenbrot, ne?
Ja, das passt. Jetzt haben wir noch einen Punkt offen, der für mich noch total Heimat ist, und das ist Musik. Tatsächlich.
Ja, das ist bei mir nicht so.
Also, oder vielleicht Shanty. Nee, aber vielleicht auch gar nicht so sehr Musik nur. Also das sicherlich auch. Aber, und ich meine jetzt auch nicht nur, ich meine jetzt nicht so traditionelles Liedgut, sondern ich meine tatsächlich eher vielleicht auch Geräusche. Also wenn du zum Beispiel vom Meer stammst und stimmt, hast diese Geräusche, die, mit denen oder du groß
die
wirst.
Oder die Auslandfischer, die Vögel dieses, und dieses keckernde Lachen der Möwen. Das sind so Geräusche, wo ich denke, oh.
Ja, siehst du? Und das sind so Sachen, wo ich denke, also ich hab's, jetzt bin ich schon wieder im Garten, aber, aber ich hab's, also, ja klar, also Rhein, das ist auch so ein spezieller Geruch, ne? Dieser Flussgeruch, fällt mir gerade ein. Also wie das dann so, wenn man so am Fluss ist, dieses, das ist ja ein anderes Wasser als Salzwasser, also es riecht ja ganz anders.
Stimmt, das ist ja bei unserem Wochenendhaus auch der Fall. Da habe ich inzwischen auch schon so Heimatgefühle. Wir haben das jetzt das vierte Jahr. Und wenn sich die Kraniche da sammeln im Herbst, dann hörst du den ganzen Tag die Kraniche rufen. Und das ist auch so ein ganz besonderer Ruf. Und ich mag das total.
Das ist auch im Herbst. Ich meine, ich war bisher einmal nur da. Das war zu deinem Geburtstag. Da war auch Herbst. Das war so ein goldener Herbsttag.
Genau. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so ist und wir da wieder meinen Geburtstag feiern können.
Ich komme.
Super. Ich freue mich, wenn du kommst.
Ja, genau.
Ja, genau. Gut. Heimat. Das sind so die Gedanken, die wir zum Thema Heimat haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht auch mal uns verratet, was ihr so mit Heimat verbindet. Und ich wollte noch mal eine kleine technische Anmerkung machen. Wir haben ja unseren Podcast leider bisher immer nur auf Soundcloud.
Weil wir so faul sind,
weil wir
unsere Seite nicht auf die
Rechte. Nee, das ist ja nicht Faulheit, das ist einfach Zeitmangel, Anna.
Ach komm.
Du bist faul, ich habe keine Zeit.
Oh. So, hätten wir das geklärt.
Nee.
Ich fass es nicht.
Nein, so.
Dann disst sie mich auf die letzten 5 Minuten.
Voll krass. Nee, ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, wir haben ab und zu auch mal so ein bisschen Content dazu geschrieben zu unseren Episoden und auch noch Sachen verlinkt. Und das kann man aber nur sehen, wenn man in der Webversion, also mit dem Lab, mit dem Computer auf Soundcloud ist und nicht auf der Handy-App.
Da geht das nicht?
Ich hab's, vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich hab's bisher nicht hinbekommen. Wenn man also sehen will, was wir noch dazu geschrieben haben, muss man auf die Webversion.
Okay, gut. Dann müssen wir das mal so weiter
und sagen. Und wir wollen aber auch einen Blog einrichten.
Ja, wo können wir das mal endlich machen?
Ne? Und dann packen wir alle die Episode und alle Informationen auch mal da drauf. Den gibt's ja eigentlich schon, der ist nur noch nicht live geschaltet.
Naja, da müssen wir noch ein bisschen dran frickeln.
Ja, I know. Irgendwann werden wir das auch schon. Das kriegen wir schon. Immerhin sind wir echt, ne, Folge 16. Ich finde, wir sind eigentlich relativ solide.
Machen wir eigentlich, wir könnten doch mal zur 20. Folge uns was total Verrücktes überlegen.
Was denn?
Weiß nicht.
Eine Live-Folge.
Eine Live-Folge.
Mit unseren drei Stammzuhörerinnen.
Ich glaube, es sind mehr.
Ja?
Ja.
Nein, doch klar. Nein,
mehr. Aber ich finde, 20 ist schon, schon, kann man schon mal sich freuen. Nicht
schlecht, ja.
Finde ich auch.
Können wir stolz drauf sein. Was ist das?
Preacher. Okay.
Ja, dann wieder eine Stunde. Ich habe jetzt so einen Hunger, Anna. Ich muss jetzt sofort einkaufen.
Du brauchst sofort eine Blutwurst.
Nee.
Okay, wir frönen unserem heimatlichen Essensgelüsten. Ja. Und mal gucken, was wir nächste Woche erzählen.